Gründen braucht Zeit, Rhythmus und Timing. Also ich bin ein absoluter Fan von nebenberuflichen Gründen, ob Mutter oder nicht Mutter. Ich habe ja auch nebenberuflich gegründet und das ist einfach, das schafft so viel Zeit einfach und das setzt so viele Freiheiten voraus. Das macht es ja auch innovativ, immer wieder auch den Mut zu haben, über die Dinge neu zu denken und auch zu sagen, okay, wir sind in einem Learning-Prozess. Wir lernen ständig und immer wieder, jeden Tag aufs Neue mit jedem Partner, Kunden, der mit einer neuen Anforderung auf uns zukommt. Die Intuition zum Beispiel, eine sehr starke weibliche Energie, dem zu folgen, die Gelassenheit zu bewahren und mal zu sagen, es wird schon irgendwie kommen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zu Themen aus dem weiblichen Leben.
Wir sind Isabel und Nina, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room. Und es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch mit Themen zu versorgen, über die wir Frauen dringend sprechen müssen. In unserem heutigen Podcast möchten wir mit euch in ein Thema einsteigen, welches sicher bei vielen Frauen und Müttern einmal oder mehrmals im Leben aufkommt und was viele beschäftigt. Es geht heute um die von uns allen angestrebte Selbstverwirklichung in Form einer Gründung. Mach dein Hobby zum Job, sei deine eigene Chefin, verwirkliche dich selbst und werde deinem Anspruch an dein eigenes Tun gerecht. Klingt alles super schön und sehr harmonisch, sehr cool und sehr easy. Und gerade in der Elternzeit, wenn viele Frauen einmal raus aus dem vorherigen beruflichen Tun kommen, aus diesem Trott, in dem man ist, kommt bei vielen eben die Idee auf, einmal etwas anderes zu machen oder alles ganz anders zu machen und den eigenen Träumen zu folgen. Doch eine Gründung und vor allen Dingen eine nebenberufliche Gründung und eine Gründung als Mama ist auch sehr anstrengend und sehr zeitintensiv und im Zweifelsfalle ja recht kompetitiv, kann finanziell sehr anstrengend sein. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Also Frauen, die gründen sollten, oder der schöne Traum oder the real hassle.
Ja, und darüber sprechen wir heute mit der Düsseldorfer Expertin für weibliches Gründen, der lieben Serin Börcek. Serin ist Coach, Trainerin und MINT-Beraterin mit dem Schwerpunkt Frauen im Business und aus der Düsseldorfer Gründerszene nicht mehr wegzudenken. Sie ist als Speakerin auf den Female Entrepreneurship-Bühnen anzutreffen und Gründerin vom Female Innovation Hub. Serin Empowers, wie schön, dass du heute bei uns bist, liebe Serin. Serin, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, danke, liebe Nina, liebe Isabel, für diese tolle Einladung. Ich bin Serin, ich bin 40, komme aus Düsseldorf und bin leidenschaftliche Gründerin, CEO nenne ich mich mittlerweile auch, vom Female Innovation Hub und Theresa AI und bin auch als Coach tätig heute. Und ursprünglich habe ich Technik und Kommunikation studiert und habe 8 Jahre im Bereich Elektronik und Sondermaschinenbau gearbeitet, einmal als Projektleiterin und später als Teamleiterin und habe mich dann für die Gründung entschieden in 2016.
Magst du uns vielleicht dein Motto oder Slogan, vielleicht auch deine 3 Lieblings-Hashtags nennen?
Ja, mein Motto ist Carpe Diem. Das heißt, nutze den Tag, so wie er auch kommt manchmal, den Tag zu priorisieren und nützliche Dinge zu tun.
Steigen wir doch direkt mal in das Thema ein. Wie hat Corona dich im beruflichen Aspekt beeinflusst?
Also mich hat Corona sehr positiv beeinflusst. Ich bin auch dankbar für ja jede Herausforderung, positive Herausforderung, die auf mich zugekommen ist. Denn in der ersten Woche im Lockdown habe ich gedacht, okay, du hast jetzt alles umsonst aufgebaut, die letzten 6 Jahre, wo ich wirklich meine ganze Arbeit reingesteckt habe. Das war für die Katz, das war wirklich mein Gedankengang. Und dann dachte ich, okay, ich habe alles abgearbeitet und dachte, in der zweiten Woche kann ich mal Bücher lesen, die ich schon lange lesen möchte. Und dann kam der erste Auftrag oder die erste Anfrage, ob wir mit dem Female Innovation Hub unsere Formate auch online anbieten können. Und das ging im Grunde innerhalb von einer Woche haben wir das Konzept geschrieben, alle Tools zusammengesucht, das Team zusammengeholt und und in der dritten Woche haben wir schon angefangen zu arbeiten. Und seitdem arbeite ich im Grunde sehr, sehr intensiv, immer im Homeoffice, online und führe meine Coachings online durch. Wir führen alle Workshops online durch unsere Teamentwicklungsmaßnahmen werden online durchgeführt. Das heißt, aus meiner Sicht hat Corona in meinem Berufsleben doch sehr positiven Einfluss gehabt.
Kannst du uns vielleicht noch einmal ganz kurz erläutern, was genau du im Female Innovation Hub oder was ihr genau im Female Innovation Hub macht, was das Ziel ist von Theresa AI und welches Ziel du als Coach mit deinen Coaches verfolgst? Also noch einmal zu dir und deiner Motivation dahinter.
Mhm. Ja, beim Coaching ist das, dass ich gerne Menschen in Kraft bringe und sie an ihren Weg erinnere. Beim Female Innovation Hub bringe ich junge Menschen oder bringen wir mit dem Team, ich bin ja nicht mehr alleine, sondern wir sind sehr viele, junge Menschen und Frauen in digitalen Themen befähigen, eine Inspirationsquelle sein und die Weichen für die Gründung stellen. Und bei Theresa Senioren mehr Lebensfreude und Selbstständigkeit schenken. Das sind so meine Grundmotivationen, warum ich jeden Tag aufstehe und die Unternehmungen nach vorne bringe.
Heute geht es ja ganz speziell ums Thema Gründen. Deswegen interessiert uns natürlich vor allen Dingen deine Arbeit als Coach und innerhalb des Female Innovation Hubs, wobei das Thema AI ja auch mega spannend ist. Aber in dem Female Innovation Hub, wie viele Startups oder wie viele Founders betreut ihr und wie kommt man zu dir?
Mhm. Am besten geht man auf unsere Seite und klickt auf den Button Coffee and Meet und nimmt Kontakt zu uns auf. Und dann setzen wir uns mit der Gründerin oder Gründungsinteressierten auseinander. Wir treffen uns auf einen Kaffee und sprechen über die Themen, wo sie gerade stehen. Und dann geht es im Grunde entweder darum, Impulse zu setzen, sie zu vernetzen oder aber auch ihnen Coaching oder Mentoring anzubieten. Was wir auch zusätzlich machen, ist als Anlaufstelle, dass wir sagen, okay, wir betreuen keine Mitglieder mehr, also seit einem Jahr nicht mehr. Aber was wir tun ist, dass wir verschiedene Workshops anbieten mit unseren Partnern zusammen. Diese Workshops sind auch kostenlos. Das heißt, jeder hat Zugang zum Wissen, sei es Persönlichkeitsentwicklung, Gründungs-Know-how oder aber auch digitale Kompetenzen aneignen. Wie zum Beispiel, wie erstelle ich eine Webseite, wie entwickle ich eine App? Das sind die nächsten Formate, die wir demnächst auch anbieten.
Gibt es vielleicht ein Beispiel aus deiner Arbeit, was du als Erfolgsmodell vielleicht einmal kurz vorstellen magst?
Ja, und zwar ist es auch eine Gründerin, die sich auf den Weg gemacht hat vor 3 Jahren, also mit der Gründung von Female Innovation Hub. Sie ist Mitte 40, hat Zwillinge und hat dann auch nebenberuflich gegründet. Und für mich ist sie so eine Vorbildgründerin und Unternehmerin. Sie ist auf ihrem Weg sehr gut vorangekommen, angefangen hat ihre Idee, als ihr Vater damals gestorben ist und sie mit dem ganzen Erbfall dann sich auseinandersetzen musste. Obwohl sie Anwältin war, hat sie das natürlich emotional sehr mitgenommen, aber auch gleichzeitig hat sie erkannt, da muss ein Prozess rein und das hat sie dann in einem digitalen Geschäftsmodell dann auch umgesetzt. Ich habe sie intensiv ein Jahr lang begleitet und dann habe ich sie in Kontakt gebracht mit dem DigiHub in Düsseldorf. Sie hat dort in dem Ignition-Programm teilgenommen und hat ihr Geschäftsmodell nochmal neu überdacht. Und für mich ist sie so ein Erfolgsbeispiel und sie hat nicht aufgegeben, sie macht weiter, sie löst ihre eigenen Probleme selber und ich stehe ihr immer noch als Mentorin zur Seite.
Das klingt ja sehr schön, liebe Serin. Was ist denn besonders innovativ für dich oder für euch im Female Innovation Hub? Also wir reden natürlich heute über sehr viele digitale Geschäftsmodelle, das ist ganz klar. Aber gibt es da nochmal besondere Innovationsassets, wo du sagst, Female Innovation Hub, da stehen wir besonders hinter?
Also wir entwickeln, entdecken und erfinden uns jeden Tag neu. Und das ist sehr innovativ bei uns und ganz nach unserem Motto, die Zukunft heute schon gestalten. Das ist wirklich das, wofür wir auch stehen, auch mit unseren Formaten, wenn wir Wissen vermitteln, dass wir einfach sagen, okay, wir docken da auch an, dass wir Menschen dazu bringen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, ihnen Raum zu geben, um das auch im Team zu entwickeln. Und das ist natürlich auch für uns eine stetige Entwicklung, dass wir mit vielen neuen Ideen, frischen Ideen zu tun haben und da nochmal diese in den Wachstum bringen oder aber auch mit unseren Partnern zusammen.
Und was würdest du sagen, wie hat die Corona-Krise Gründerinnen auch nochmal im Speziellen beeinflusst?
Ich würde da gerne auch auf das Beispiel von meinem Mentee dann auch gerne eingehen, weil sie auch nebenberuflich gegründet hat. Und bevor tatsächlich Corona überhaupt ein Fall war, da habe ich intensiv mit ihr gesprochen. Sie sagte, ich habe ein Sabbatjahr eingeplant und ich würde gerne auch in diesem Zeitraum mir ein Jahr lang die Zeit nehmen, um dann wirklich mich auf die Gründung zu konzentrieren. Dann sind die Kinder in der Schule, mein Mann geht arbeiten und ihr Mann ist wirklich ein großer Unterstützer. Und und dann kam die Corona-Krise oder beziehungsweise der erste Lockdown und sie hat sich nur noch um die Familie gekümmert, konnte nichts für ihre Gründung tun. Und davon würde ich sagen, war sie auch betroffen. Und es wird ja viel darüber gesprochen, was es auch mit den Müttern oder mit den Frauen gemacht hat. Auf jeden Fall fand ich das auch sehr, ja, es ist ja, es geht ja doch sehr nah, wenn dann doch die Gründerin die Intention hat, mehr zu tun, aber es eine Krise dazwischen gab.
Ja, und das Thema Corona-Mütter oder Corona-Frauen ist ja im Moment auch wirklich in aller Munde. Wir alle wissen, dass die weiblichen Familienoberhäupter sehr unter der Krise zu leiden haben im Sinne von Doppelbelastung, Homeschooling, Kinder zu Hause und gleichzeitig den Job. Viele Frauen gehen in ihrer Arbeitszeit, also wenn sie in einer Anstellung sind, jetzt nicht selbst beschäftigt, gehen in ihrer Arbeitszeit runter, um eben den verschiedenen Rollen überhaupt noch in Ansatz gerecht werden zu können, dass sich das in der Das eben auch mal widerspiegelt, empfinde ich als besonders tragisch, denn die weibliche Gründerszene, und das sagen ja viele Studien, die wir auch recherchiert haben für diesen Podcast, die weibliche Gründerszene ist ja ohnehin noch relativ schwach auf der Brust. Nur 15% aller Gründerinnen sind weiblich. Wir haben recherchiert, diese bekommen nur 2% des Wagniskapitals, das es am Markt gibt. Und das ist ja eigentlich das, was schade ist, dass obwohl weiblich geführte Unternehmen ja erfolgreicher sind, so die Studie von UN Women Deutschland. Was würdest du sagen, passiert jetzt weiterhin? Die Krise hält ja noch an in der weiblichen Gründerszene in Deutschland.
Also nach meinem Gefühl und Empfinden wird es doch mehr Frauen geben, die in Richtung Gründung gehen werden, weil das Bewusstsein und die Fähigkeit einfach da ist, weil Frauen sehen, sie kommen an ihre Grenzen und sie erleben oder leben ihre Fähigkeiten nicht so, wie sie es sich wünschen. Und aus dieser Situation heraus müssen sie etwas anderes tun. Das heißt, entweder sie kämpfen gegen die verschiedenen Muster oder Rollenmuster, die es ja auch gibt. Oder sie sagen, sie erfinden sich neu und finden für sich einen neuen Weg. Und so kommen auch Frauen zu mir und die sagen, ja, ich bin ja noch irgendwie in Kurzarbeit und ich würde gerne mich neu erfinden. Ich habe ja Ideen. Da docke ich dann immer an und sage, okay, lass uns auf deine Werte schauen, lass uns auf deine Vorahnung, auf deine Vision und Mission schauen, was dich gerade bewegt. Und all diese Frauen, die dann auch zu uns finden oder zu mir finden, sie wissen eigentlich ganz genau, wie der Weg weiter vorangeht. Es ist halt immer nur eine Zeitfrage, es ist Rhythmus, es ist nicht immer ist die Möglichkeit da, dass man sofort schnell startet, wobei ich auch nicht an diesen Ansatz so richtig glaube. Gründen braucht Zeit, Rhythmus und Timing. Darüber hatten wir auch gesprochen, Isabel.
Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, Isa. Wir wissen eigentlich, dass weiblich geführte Unternehmen beziehungsweise Unternehmen mit einem Fokus auf Diversity erfolgreicher sind. Und was wir auch im Rahmen unserer Recherche gesehen haben, ist, dass Frauen sich viel häufiger auf soziale und auch nachhaltige Businessmodelle festsetzen und viel stärker im Bereich Gesundheits- und Bildungswesen repräsentiert sind, was natürlich gerade in so einer aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig ist. So zumindest die Erkenntnisse aus dem aktuellsten Female Founders Monitor Report. Serin, warum glaubst du, sind wir so wenige Damen, die heute gründen? Es gibt ja unterschiedlichste Meinungen dazu. Eine Lea-Sophie Kramer sagt, es ist der fehlende Mut und das fehlende Netzwerk. Ist es aus deiner Perspektive der Zugang zum Wagniskapital? Und da gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Erkenntnisse, dass Frauen eben auch einen schwierigeren Zugang haben zu Business Angels, zu VCs. Ist es vielleicht der Perfektionismus bei uns Frauen? Was glaubst du, sind die Hauptgründe?
Genau, es ist eine Mischung aus allem, was du gerade genannt hast. Aber auch dafür gibt es eine Reihenfolge. Das heißt, wir fangen immer bei uns selber an. Das heißt, man muss immer oder Frau muss auf sich, in sich selber reinblicken und schauen, was sind denn gerade aktuell meine Muster, die mich daran hindern oder meine Hürden, Hindernisse. Und wenn ich wirklich so mehr in diese Selbsterkenntnis, Selbstreflexion reingehe und schaue, was bewegt mich innerlich und dann in mir die Idee reifen zu lassen. Ich glaube, wir bewegen uns in einer Leistungsgesellschaft, wo auch sogar in der Gründungsszene heißt, du musst irgendwie Power bringen, du musst Energie und machen. Aber das weibliche Gründen ist nicht so. Wir entwickeln uns anders. Wir haben einen anderen Rhythmus. Und keiner der erfolgreichen Gründer und Gründerinnen oder Unternehmerinnen auf dem Markt haben nicht von einem Tag auf den anderen gegründet. Die Idee kam, es hat sich gereift, dann hat man ein Netzwerk gebildet, dann hat man die ersten Kunden gefunden. Und ich glaube, die Reihenfolge und auch das Timing, dass man wirklich im richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee auf dem Markt ist, bringt natürlich den Erfolg mit sich. Aber dafür gehört halt auch sehr viel auszuhalten und durchzuhalten. Und ich glaube, darin sind wir sehr stark, auch in der Beharrlichkeit, dass wir sagen, okay, ich bleibe jetzt dran. Und auch wenn das jetzt gerade sich nicht gut anfühlt, ich glaube an meinen Weg und ich mache einfach weiter. Und wenn man diese Einstellung einprägt, dann kann der Erfolg nur kommen.
Das finde ich eine sehr interessante Denke, die ja nicht so ganz einhergeht damit, was wir gerne mal auf Social-Media-Kanälen, LinkedIn ist ja auch ein richtig krasser Social-Media-Kanal geworden mit Influencern aus der Businesswelt, so vermittelt bekommen. Denn tatsächlich wird ja immer noch sehr viel über die Übernachtwunder der Startup-Szene gesprochen. Man sieht nicht den langen Weg. Es wird eben durch auch Influencer, die ja auf der einen Seite auch ganz wunderbare Role Models sind, Stichwort zum Beispiel Lea-Sophie Kramer, die einem aber gleichzeitig auch vermitteln, hey, wow, wenn ich eine Idee habe und ich will in die Umsetzung gehen, auch als Frau, ich muss eigentlich mega omnipräsent sein. Ich muss TikTok bespielen, ich muss Facebook, Instagram, LinkedIn, Clubhouse und was nicht alles noch, ein Podcast, ich muss noch eine eigene Webseite aufbauen. Das ist ja alles als Frau, die eben vielleicht auch noch das ein oder andere Projekt in ihrem Leben hat, vielleicht noch eine Paid Work hat, vielleicht noch Kinder hat, vielleicht auch noch ein Hobby oder einen Ehemann, nicht so einfach. Das heißt, du würdest sagen, und das finde ich ist ein ganz prägnanter Punkt, geh in deiner Idee auf und geh in deinem eigenen Rhythmus, egal was dir andere vorgeben, oder?
Absolut. Und ich finde, es gibt immer viele Menschen, die viele Meinungen haben. Aber beim Gründen ist das Entscheidende, auf das eigene Rhythmus zu hören, aber auch gleichzeitig auf die innere Stimme zu hören und sich davon leiten zu lassen und sich wirklich gezielt mit Menschen sich zu verbinden oder in diese Verbundenheit zu gehen, die einen auch gerne beeinflussen können, aber in einem positiven Sinne und nicht irgendwie sagen, das klappt nicht oder das funktioniert nicht, du musst schneller sein, du musst das sein, dies sein, so funktionieren. Wir selber wissen oder ich selber weiß, wie ich gründen möchte, wann ich gründen möchte, wie ich es angehen möchte und wen ich in mein Umfeld lasse. Das ist super, super wichtig. Und das ist auch ein Erfolgsfaktor.
Und welche Umstände müssten sich, also externe Umstände, müssten sich aus deiner Perspektive ändern, damit Frauen sich mehr auch trauen zu gründen? Und ja, damit wir auch mehr Möglichkeiten bekommen, diesen Weg auch zu gehen und erfolgreich zu gehen?
Ich persönlich glaube an den Dialog. Das heißt, zuerst sollte es immer wieder die Möglichkeit geben, in einer Anlaufstelle, das ist auch einer der Gründe gewesen, das gab es in meiner Zeit nicht. Und jetzt gibt es immer mehr solche Möglichkeiten, also mit zum Beispiel Coffee and Meet ist so ein kleines Beispiel, dass man einfach irgendwo hinkommt und sagt, hey, ich möchte jetzt mit dir einen Kaffee trinken. Ich glaube, du hast Ahnung von dem und dem Thema und ich würde gerne ein paar Impulse von dir einfach mit dir in den Austausch gehen, um mich auch selber zu sortieren. Weil häufig ist das Thema beim Gründen, dass man relativ viele Gedanken hat, die unsortiert sind und die man irgendwo an einer Stelle entladen möchte und das sortieren möchte. Und das betrifft mich genauso. Ich habe auch solche Zeiten. Dann habe ich meine Coffee-and-Meet-Partnerinnen und Partner. Dazu gehören halt sehr gute, also auch Freundinnen, die Ahnung von dem Thema haben oder aber auch meine Eltern zum Beispiel. Das sind meine besten Berater immer noch. Und solche Möglichkeiten, das ist so das eine, so die Rahmenbedingungen, dass man wirklich sich immer wieder sortiert, in die Reflexion kommt. Auf der anderen Seite aber, wenn wir zum Beispiel gezielt auf Mütter eingehen, dann braucht es auf jeden Fall neue Modelle für die Kinderbetreuung, ja, damit die Frau überhaupt das oder die Mutter, ich spreche jetzt in dieser Rolle, die Möglichkeit hat, wirklich dann ihre Kinder mit einem guten Gefühl in die Betreuung zu geben, um dann wirklich sich einzulassen auf ihre Themen, weil Gründen genauso auch fokussieren bedeutet, wenn es an der Zeit ist, Dinge umzusetzen. Das braucht Zeit und Raum.
Und ich hätte noch mal eine Frage zum Thema nebenberufliches Gründen. Das wird ja auch gerade so zum Trend und ermöglicht es Frauen, sich in der Selbstständigkeit auszuprobieren. Jedoch ist dieses Modell natürlich auch sehr anspruchsvoll, gerade im Fällen von Müttern. Was hältst du von nebenberuflichen Gründen als Mutter? Ganz ehrlich.
Also ich bin ein absoluter Fan von nebenberuflichen Gründen, ob Mutter oder nicht Mutter. Ich habe ja auch nebenberuflich gegründet und das ist einfach, das schafft so viel Zeit einfach und das setzt so viele Freiheiten voraus, in einem, also in dem eigenen Rhythmus zu gründen, sich hier zu entfalten, dass die Themen herauszufinden, das Netzwerk aufzubauen, das braucht Zeit. Das passiert nicht innerhalb einer Woche, in 2,5 Wochen in einem Accelerator-Programm, sondern das braucht 3 Jahre schon, bis wirklich das Geschäft so gut aufgestellt ist, dass ich weiß, okay, ich kann auch davon leben, weil das der nächste Step ist. Wir gründen ja nicht irgendwie, um den romantischen Gedanken nachzugehen, sondern es soll ja auch für etwas dienen, dass ich auch mit dem, was ich sehr gerne mache, meiner Fähigkeit entspricht, auch damit Geld verdienen kann und andere auch anderen meine Dienstleistung zum Beispiel anbieten kann oder auch mein Produkt. Und da braucht es auf jeden Fall 3 Jahre und im besten Falle 5 Jahre, wo ich dann auch sagen kann, auch aus eigener Erfahrung, es gelingt. Man muss halt konsequent dranbleiben und sich die Zeit nehmen dafür.
Und es ist ja auch für die eine oder andere Dame eher so die sicherheitsorientiertere Variante, was einem vielleicht auch psychologisch hilft, wenn man weiß, okay, ich schlage einen nebenberuflichen Weg ein, aber riskiere es nicht, finanziell komplett zu fallen.
Absolut. Also ich sehe das genauso. Letztendlich ist es auch so, dass ich sage immer, jeder Berater, der mir sagt, du solltest irgendwie 100% Fokus auf die eine Idee, also ich bin auch kein Fan von der einen Idee, weil ich bin genauso umtrieben und bin auf 3 verschiedenen Feldern unterwegs, weil das meiner Persönlichkeit auch entspricht. Ich muss das auch so machen, also ich kann das auch nicht anders, aber jedenfalls dieser finanzielle Aspekt ist sehr wichtig. Wenn ich nicht meine 3 Säulen hätte, hätte ich meine Unternehmen nicht so aufbauen können, denn hätte ich nicht nebenberuflich gegründet, hätte ich keine finanziellen Mittel gehabt und diese Freiheit, um mal wirklich meine Weiterbildung zu finanzieren, um meine Webseite, meine Flyer, also egal, was denn an Kosten anfällt, ich muss das ja irgendwie auch finanzieren können. Kann das natürlich auch mit Krediten machen, aber ich sehe das sehr fraglich, wenn es wirklich in diesem Umfeld, wo wir uns bewegen, Kapital vorhanden ist. Also warum dürfen wir davon auch nicht irgendwie einen Teil auch dafür gewinnen, dass wir auch für Gründungen auch nutzen können.
Ja, und gerade da sind wir ja auch wieder bei dem Stichwort Wagniskapital, Zuteilung an weibliche Gründer oder an rein weibliche Gründerteams. Das ist ja eben, wie eben schon gesagt, auch ganz nachweislich noch relativ mau. Da ist es ja auch gerade unter den weiblichen Gründerinnen und darum geht's ja auch jetzt heute oder primär bei uns auch bei The Elephant Room. Und das sehen wir ja auch gerade bei der Wagniskapitalverteilung, dass gerade die Female Founders ja eben weniger abbekommen. Das hatten wir ja eben schon thematisiert und Female Founders sind ja nun mal gerade auch, das ist ja unsere Überschneidung ja auch, unsere beide Zielgruppe. Da finde ich es auch nochmal ganz wichtig festzuhalten, Frauen, die gründen, müssen nicht Vollspeed gründen. Sie können nebenberuflich gründen, sie können weiterhin in der Sicherheit bleiben, sie können auch weiteren Zweifel, ja, man darf auch Ängste haben, das finde ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, das würde ich auch gerne nochmal mit euch challengen, denn tatsächlich wird ja auch immer gerne mal vorgelebt, Nein, wer ein Unternehmen gründet, wer Founder ist, der muss 150% dahinter stehen. Wenn du Words of Encouragement brauchst, dann bist du hier an der falschen Stelle. Du darfst eigentlich gar nicht mehr nach hinten gucken. Der Weg ist nur noch nach vorne und the only way is up. Das würde ich gerne jetzt auch noch mal mit euch auf den Tisch werfen. Wie oft gibt es deiner Meinung nach, Serin, den Schulterblick und den realistischen Schulterblick, hey, sollen wir hier stoppen? Sollen wir es verändern? Sollen wir total pivoten? Wie würdest du das sehen? Ich persönlich würde nämlich sagen, es ist ein sehr schönes, gerade typisches weibliches Attribut, dass wir sehr besonnen vorgehen. Und daraus kommt ja auch viel Kraft und vielleicht auch die erfolgreichen frauengeführten Unternehmen, dass wir eben vielleicht häufiger den Schulterblick wagen.
Absolut, dass man auch in dem Fall auch selbst reflektiert ist und immer wieder wirklich alles auf Herz und Nieren überprüft, um dann wirklich zu erkennen, ist das der richtige Weg? Wenn nicht, realistisch darauf zu schauen und dann wirklich auch sich zu verändern. Und das ist das, was ich bei der Frage, was ist innovativ beim Female Innovation, habe beantwortet habe. Das macht es ja auch innovativ, immer wieder auch den Mut zu haben, über die Dinge neu zu denken und auch zu sagen, okay, wir sind in einem Learning-Prozess. Wir lernen ständig und immer wieder, jeden Tag aufs Neue mit jedem Partner, Kunden, der mit einer neuen Anforderung auf uns zukommt, beispielsweise. Unsere Rollen verändern sich auch. Ganz am Anfang haben wir Gründerinnen befähigt. Heute befähigen wir Teams, dass sie solche Communities auch aufbauen, zum Beispiel auf der Uni-Ebene. Und das finde ich halt natürlich, wenn ich auf unsere Rolle dann nochmal zurückblicke und schaue, auch da müssen wir uns selber entwickeln und darauf schauen, okay, jetzt ist das ja auch eine andere Masse, die wir auch bewegen können und dürfen natürlich. Ne? Das ist genau der Punkt. Das bringt auch den Erfolg. Wenn man nämlich immer auf dem alten Pfad unterwegs ist, wird es natürlich auch keinem Unternehmen, das merkt man ja auch in der Corona-Krise sehr stark, dass da sehr viele dann doch irgendwie nicht mehr mitkommen, mit dem Wandel nicht mehr mitgehen, weil die Zukunft so sein wird und wir sind ja mittendrin, wir müssen uns ständig verändern und in dieser Wandlung unterwegs sein können und dann halt immer bei uns sein. Das ist wirklich so das A und O, die Selbstwahrnehmung, die Selbstreflexion. Da müssen wir uns halt noch mehr stärken, finde ich, weil die Veränderung auch was mit uns macht.
Das ist tatsächlich sehr schön formuliert. Mich würde auch nochmal interessieren, ob du aus deiner Perspektive und deiner langjährigen Erfahrung mit Vorurteilen gegen weibliche Gründerinnen und Mütter schon mal zu tun hattest.
Ja, sicherlich. Ich glaube immer noch, ich habe das sogar selbst erlebt, vor ein paar Tagen in einem Gespräch, dass die Arbeiten, die ich zum Beispiel bis jetzt gemacht habe, dass sie so sehr klein dargestellt wurden, wie ich zu denken haben sollte, weil ich ja als Frau wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht selbst mir erdenken kann. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich in dem Gespräch sehr stark gemerkt, obwohl ich auch sehr stark daran glaube, dass man zum Beispiel, dass das ich sehr viel von Männern lerne und lernen möchte. Das ist meine Haltung und dass es auch Männer gibt, die unterstützen. Und ich bin mir auch sicher, dass in diesem Gespräch auch die Intention war, mich unterstützen zu wollen. Aber es ist so viel in dem Gespräch mit Vorurteilen gesprochen worden, dass ich im Nachhinein wirklich, das hat mich sehr bewegt, obwohl es mir wirklich gute Ansätze auch, also ich habe wirklich sehr gute Erkenntnisse daraus auch gewinnen können, aber nichtsdestotrotz, da war halt so, okay, ja, die junge Frau, die möchte ja mal was machen, finde ich sehr spannend, aber weiß sie eigentlich auch, was der nächste Step ist und hat sie das Gefühl, dass sie auch wirklich dieses Kapital braucht und wenn sie das bekommt, was macht sie denn eigentlich damit? Und das waren so viele verschiedene Dinge und die dann in dieser Phase da natürlich reingespielt haben. Und ich erlebe auch zum Beispiel sehr oft, also ich persönlich, muss ich sagen, das sind jetzt wirklich so, das ist so, ich glaube eher so, das sind Luxusprobleme, ja? Luxusprobleme in dem Sinne, weil ich nie das Gefühl vermittelt bekommen habe, in keiner Phase meines beruflichen Lebens, dass Männer mich als Assistentin gesehen haben. Also wenn ich in einem Raum eingetreten bin, auch als Praktikantin, wurde ich voll und ganz wahrgenommen. auch wenn mein erster Chef gesagt hat, du musst einfach nur wissen, wie man Kaffee einschenkt, dann wirst du auch ganz anders in deiner Haltung wahrgenommen, habe ich das auch immer so gelebt. Von daher glaube ich, dass Frauen doch mehr in ihrer Persönlichkeit doch eher dazu gebracht werden, als Assistentinnen wahrgenommen zu werden, dass sie in ihren Rollen kleiner dargestellt werden. Und ja, und das ist auch natürlich, was mit den Frauen macht. Ich glaube, das ist eher so, würde ich genau so kommentieren.
Ja, und wir sehen ja auch gerade, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bestimmt habt ihr es mitbekommen, es ist ja gerade ein sehr großes Thema, dass in der Höhle der Löwen, selbst in dieser angeblichen Vorzeigeshow für Startups in Deutschland, ist ja tatsächlich auch gerade ein Riesenthema ist, dass vor einiger Zeit zwei Gründerinnen mit einem Produkt pitchen gegangen sind, keine Zusage bekommen haben und mit einem ja ähnlichen Produkt, kann man sagen, aus der gleichen Kategorie, jetzt zwei männliche Founder pitchen gegangen sind und die Zusage bekommen haben, auch noch mit einem Produkt, wo es sich um sehr viel ja, Mansplaining-Vorwürfe handelt. Das kann man im Moment sehr schön nachlesen unter dem Hashtag Pinkygate, falls ihr es noch nicht kennt. Ansonsten unbedingt mal bei It's Me Oya nachschauen. Ich war echt geschockt. Ich habe das die letzten Tage verfolgt und muss echt sagen, die Mädels haben zumindest, also ich glaube meinen und wahrscheinlich auch unseren vollen Support, dass sie da keinen Abschluss generieren konnten und dann kurze Zeit später halt die Jungs das bekommen haben. Zeigt ja aber auch einfach mal wieder, wo wir stehen. Und Frauen dürfen meines Erachtens, so ist mein nach vieler Recherche jetzt Eindruck, Frauen dürfen gerne gründen, Frauen dürfen gerne irgendwas machen im Rahmen ihrer kleinen Möglichkeiten, also in der männlichen Welt. Aber wenn es dann eben an die großen Sachen geht, dann wird das doch nochmal häufiger hinterfragt. Deswegen von meiner Stelle möchte ich wirklich sagen, ich finde es ganz cool, dass ihr vor allen Dingen Female Startups pusht und dass jetzt beispielsweise auch eine TGen Onaran, die wir ja auch alle gut kennen, dass die mit ihrem Capital von 50 Millionen sind es, glaube ich, ganz massiv jetzt an das Founding rangeht, an den Support. Also da tut sich hoffentlich in der nächsten Zeit einiges, oder?
Ganz sicher. Es gibt ja auch viele Female Fundings, die gerade aufgesetzt werden, ob das von Band ist, ob das von zum Beispiel zwei Münchner Investorinnen. Ja, es gibt zum Beispiel Fem-Startups, die Initiative von großen Städten, die sich dafür einsetzen, dass mehr Investorinnen sichtbar werden. Und die gibt es. Die brauchen natürlich auch ihre Plattform und auch den Zugang. Es braucht einige Dinge brauchen noch den Zugang. Wir sind noch in einer sehr starken Entwicklungsphase, würde ich sagen. Und ich hoffe sehr, das ist ja mein Traum, dass wir in 10 Jahren solche Probleme einfach nicht mehr haben und dass wir nur noch über innovative Ideen uns streiten und genau und darüber diskutieren.
Ja, ich hoffe sehr, dass sich der Zustand auch schon in 5 Jahren einstellt. Sehr. Und weibliche Gründerinnen nicht mehr dieses Thema mit Gender Bias im Hinblick auf Wagniskapital und vor allem auch Wachstumsfinanzierung haben. Ich meine, wir haben viel recherchiert und wir sehen, dass gerade einmal 5% der weiblichen Gründerinnen einen Zuschlag von über 1 Million bekommen. Und das ist einfach, ja, ziemlich dramatisch, wenn man sich die Herrenquotes dagegen hält. Also die Daumen sind gedrückt und ich glaube, wir spüren auch gerade und auch auf Social Media, zumindest ist das so mein Eindruck, dass da gerade auch eine Bewegung stattfindet, dass sich ganz, ganz viele Female Founders auch gerade dafür einsetzen, noch mehr in das Thema Investmentfonds auch reinzugehen. Also da spürt man eben auch so einen gewissen Umbruch, den ich als sehr, sehr positiv wahrnehme.
Absolut. Es wird auch viel passieren. Es ist schon viel im Kommen. Da können wir einfach nur noch jetzt auf die Entwicklungen warten, die ersten Female Startups, die einfach sehr einfach an ihr Wagniskapital kommen.
Freut mich sehr, das zu hören, weil mir geht's genau wie Nina, aber ich hatte so ein bisschen die selbstkritische Befürchtung, dass ich mich praktisch in meiner Wahrnehmung jetzt auch in meiner eigenen Bubble befinde, weil ja, je nachdem, wem man alles folgt, kann das eben auch schnell zu einer Irreführung kommen. Das wissen wir ja alle, dass man sich selbst so praktisch seine Reality kreiert in seiner Timeline, je nachdem, wem man folgt. Aber wenn du sagst, da passiert wirklich gerade viel, bin ich auch persönlich sehr beruhigt.
Liebe Serin, hat man aus deiner Perspektive einen Unternehmergeist im Blut oder wächst man in die Rolle einer Gründerin, einer Entrepreneurin?
Ja, der Mut entscheidet, ob man diese Rolle oder ob Frau diese Rolle übernehmen möchte oder nicht. An den Unternehmergeist glaube ich schon. Ich glaube, das ist schon eine Persönlichkeit, die umtriebig ist und die gerne initiiert und nach vorne bewegt und Ideen in die Welt integriert. Das ist natürlich, da muss man sehr viele verschiedene Anteile in sich auch entwickeln. Das muss man schon sagen. Das heißt, es gibt viele verschiedene Phasen, durch die man durchläuft oder die durch die Frau durchläuft. Und mit einem Unternehmergeist ist es natürlich einfacher, weil sich die Dinge dann besser aushalten lassen. Ne? Also bestimmte Phasen oder die Übergänge, dass wenn du dann vor diesem Übergang stehst und das Gefühl hast, schaffe ich jetzt die nächste Hürde, dann sagst du natürlich, egal wie dramatisch die Situation ist, natürlich schaffe ich das, ist doch überhaupt keine Frage. Und aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn der Wille da ist, also die Willenskraft und das, das Wollen und das Handeln, ist natürlich entscheidend als Gründerin. Aber auch diese weibliche Energie zu halten, zusammenzuhalten und etwas wachsen zu lassen. Ja, und Ideen müssen wachsen. Und das ist eine sehr starke weibliche Energie. Die Intuition zum Beispiel, eine sehr starke weibliche Energie. Dem zu folgen, die Gelassenheit zu bewahren und mal zu sagen, es wird schon irgendwie kommen und es wird sich dann auch im Vertrauen sein und Dinge nach vorne bewegen. So, es gibt halt sehr viele starke männliche und sehr starke weibliche Energien. Und wenn man das im Einklang hält, dann glaube ich schon, dass Gründerinnen oder ein Gründergeist auch ja erweckt werden kann.
Das, was du beschreibst, klingt sehr, sehr schön und sehr harmonisch und vor allen Dingen sehr in Einklang mit den ja Rollen, die Frau so in ihrem Leben hat und auch den vielen Aspekten, die wir ja in unserem Leben eben sehen. Sirin, ich muss dir ganz ehrlich sagen, persönlich, ich finde das ganz toll, wie du an das Thema Gründen drangehst. Ich glaube, dass du einen wirklichen Mehrwert im nebenberuflichen und hauptberuflichen, wie auch immer man es für sich selbst oder Frau es für sich selbst entscheidet, Gründen beiträgst. Einen ganz, ganz großen Mehrwert. Vielen Dank für deine Insights.
Vielen Dank für die Einladung.
Dem kann ich mich nur anschließen, liebe Sirin. Und ich glaube, wir drei könnten in dieser Runde auch noch ganz, ganz lange weitererzählen. Und ich hoffe, wir werden vielleicht noch ein zweites Mal die Gelegenheit dazu haben, weil das Thema so riesengroß ist und so wichtig und so am Puls der Zeit. Aber leider müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Und wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Kategorie 5 Fragen an. Heute die Gründungsexpertin. Liebe Sirin, wir würden jetzt unsere Fragen stellen und dich bitten, ganz prägnant auf diese zu antworten. Dürfen wir starten? Welche Kompetenzen beherrschen weibliche Gründerinnen in der Regel besser als Männer?
Sie sind sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst, haben die Stärke, ihren eigenen Weg zu gehen und den Mut selbst zu gestalten und vertrauen ihrer inneren Stimme und folgen ihrem inneren Impuls und sind sehr lösungsorientiert.
Das klingt gut. Let's go, female founders. Zweite genau. Frage. Was rätst du Müttern, die mit einer guten Idee im Gepäck bei dir vorsprechen kommen?
Dass sie sich einfach trauen, über ihre Idee zu sprechen und auch wenn sie im völligen Chaos sind, genau auf den Tisch zu legen. Und dann sortieren wir das einmal.
Was ist dein Wunsch an die Unternehmen und an die Politik in Bezug auf Startups und Gründerinnen?
Ja, dass wir mehr Gehör bekommen und dass wir mehr gestalten können mit den Politikern zusammen und dass sie ein wenig mehr Innovation von uns lernen.
Welche Maßnahmen können Startups setzen, um besser mit Unternehmen zu kooperieren?
Sehr wichtig, ihre Vision definieren und kennen, mit den Unternehmen ins Gespräch gehen und das gemeinsame Anliegen erkennen. Und wenn es eine Schnittmenge gibt, dann die Beziehung wachsen lassen. Sehr, sehr wichtig, dass beruht auf langfristiges Denken und langfristiges Wachstum. Und hier kann man dann gemeinsame Veranstaltungen initiieren oder auch direkt mit den ersten Aufträgen starten und Geld verdienen.
Ja, vielen Dank. Wie viele Stunden hat die Arbeitswoche einer typischen Gründerin?
Ich habe keine Ahnung. Sehr viele. Ich kann nicht sagen, 50, 60, 70, es ist immer unterschiedlich. Genau, aber es ist viel, ja.
Ja, super. Ja,
danke. Danke euch. Das war ein tolles Gespräch. Danke.
Danke dir, liebe Sirin und ihr lieben Zuhörerinnen. Wie immer gilt, dass es schön ist, wenn wir euch mit Informationen, Inspirationen und Denkansätzen supporten können. Und wir hoffen ganz, ganz doll, dass ihr heute was für euch mitnehmen konntet und für euch und eure berufliche Laufbahn etwas mitnehmen konntet. Wir möchten euch natürlich nicht alle bekehren in der Elternzeit oder danach etwas zu gründen. Und wenn es euch ohne das Thema Gründung ganz prima geht, dann ist es für euch genauso richtig und wir wünschen euch alles Liebe dazu.
Ja, und natürlich freuen wir uns sehr über eure Beiträge auf Instagram oder auf LinkedIn. Wir werden dieses Thema da gerne noch weiter mit euch erörtern. Und wenn es etwas gibt, wozu ihr uns gerne schreiben möchtet, was ist so euer Elefant im Raum zum Thema Gründen oder Female Founding, dann lasst uns das sehr gerne wissen und wir werden es gemeinsam diskutieren. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja, und liebe Serin, the stage is yours. Wenn du gerne ein letztes Wort an unsere Zuhörerin richten magst.
Ja, folgt und vertraut eurer inneren Stimme.
Super, danke schön.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und
stay tuned.